Was passiert, wenn deine Berufung im Kerker endet? Was passiert, wenn deine Berufung im Kerker endet? Ich finde, diese Frage kann man sich stellen. Vor allem, wenn man diesen Text anfängt zu lesen, den wir gerade gehört haben, mitten raus und denkst, boah, was? Gefängnis? Mitten in einer Zelle, die Füße eingespannt in einem Pflock, bewegungsunfähig, mitten in der Nacht, festgesetzt. Da können einen Gedanken kommen. Da kann man anfangen, sich Fragen zu stellen. Was passiert, wenn deine Berufung in einem Kerker endet? Und diese Frage stellt sich deswegen, weil Paulus und Silas, um die es hier geht, eigentlich eine richtig krasse Aufbruchssituation davor hatten. Der Beginn von Kapitel 16, der Aufbruch zur zweiten Missionsreise des Paulus. Und dann, wie beginnt sie? Mit einer Vision. Nachts träumt Paulus, nachdem sie nicht wissen, wo sie hin können. Und dann ruft ein Mann aus Makedonien, komm herüber und hilf uns. Komm herüber und hilf uns. Gott ruft, voller Klarheit, da bleibt nichts offen. Aufbruch rüber nach Europa. Ein ganz großer Moment in der Geschichte des Christentums. Was für ein starkes Ausrufezeichen, was für eine Berufung. Kommt herüber und helft uns. Das ist eine Berufung, mit der kann man arbeiten. Erste Station, wenige Verse danach. In Philippi sind sie angekommen und ja, es geht okay los. Da ist Lydia, eine Frau, die sie kennenlernen, in ihrem Haus. Gibt es erste Veranstaltungen, erste Treffen. Da sind Gespräche, die entstehen. Und dann gibt es aber vor allem Widerstände. Da ist eine Frau, die läuft Paulus und Silas hinterher. Die hat einen Wahrsagegeist und Paulus heilt sie. Ein Wunder, eine große Tat. Aber die Herren von dieser Frau, die Sklavenhalter, die verlieren damit ihre Einnahmequelle. Und die sind alles andere als zufrieden. Ganz im Gegenteil, die machen Stunk. Sie verleumden Paulus und Silas, sie wiegeln das Volk auf und sie werden geschlagen. Sie werden manipuliert, sie werden eingebuchtet und das nicht irgendwo, sondern ins Innerste werden sie hineingeführt von einem Gefängniswärter, die Füße fest eingespannt, sodass sie gedemütigt sind und nicht weg können. Ohne dass ihnen Recht und Ordnung widerfahren ist, ohne dass sie eine Perspektive bekommen haben, ohne ein Verfahren, obwohl sie römische Bürger sind. Das ist die Situation. Was ist mit ihrem Aufbruch? Was ist mit ihrer Situation? Was ist, wenn diese Berufung, die sie gehört haben, eigentlich nach weniger kurzer Zeit im Kerker endet? Und ich frage dich, was bleibt von deiner Berufung? Was bleibt von unserer Berufung, die wir vielleicht gehört haben, vielleicht nicht ganz so laut und deutlich? Was bleibt von deiner Berufung, wenn sie in einer Sackgasse endet? Wenn sie ins Dunkle führt und wenn du da sitzt, vielleicht ähnlich wie Paulus und Silas, und sagst, was ist hier los? Wo sind wir? Ich finde, das ist eine tiefe Anfechtung, mit der dieser Text, den wir heute haben, startet. Mit der Anfechtung, unter einer klaren Perspektive loszugehen, mit der klaren Perspektive, Gott hat uns gerufen, Gott hat uns geführt, er hat uns berufen. Und dann endet man in einer Sackgasse. Schlimmer noch, in einem Kerker. Und ich finde, dass dieser Bibeltext diese Frage, diese Herausforderung deutlich markiert. Und diese Frage, die ich eingangs gestellt habe, was passiert, wenn deine Berufung im Kerker endet? Ich finde, dass dieser Text darauf Antworten gibt. Vor allem aber dadurch, dass diese Frage verschoben wird. Und ich möchte das mit euch in den kommenden 20 Minuten anschauen, wie sich diese Frage verschiebt. Es sind drei Teile. Und ich habe das überschrieben, Berufung zwischen Brüchen und Aufbrüchen. Also deine Berufungssituation zwischen Brüchen und zwischen Aufbrüchen. Da sitzen die beiden nun, Paulus und Silas, im Gefängnis. Und dann ist Mitternacht. Mitternacht ist da jetzt keine Uhrzeit mit gemeint, einfach nur 0 Uhr, sondern Mitternacht meint im biblischen Kontext die tiefste Stunde der Nacht. Dunkelheit. Unsicherheit. Und da gehen die Gedanken durch den Kopf. Körperlich geschlagen, seelisch missbraucht worden und erniedrigt, ungerecht behandelt, perspektivlos. Wenn ich mich nur so ein bisschen in die Situation reinfühle, ich muss gar nicht weit denken, da merke ich schon, dass mir viel weniger schon manchmal ausreicht. Ich merke, ich bin schnell ärgerlich und wütend, wenn mir Unrecht passiert. Wenn ich den Eindruck habe, da ist jemand, der will mich einfach missverstehen. Oder wenn ich den Eindruck habe, hier redet jemand schlecht über mich. Da ist jemand nicht ehrlich und behandelt mich ungerecht. Ich werde sauer oder wütend, wenn ich merke, hier ist jemand, der bewusst Dinge verdreht und wenn ich zum Spielball werde. Und oft verfliegt aber so ein Ärger schnell und dann kommt es eher auch zu solchen dunklen Momenten in der Nacht, dass ich mich hin und her wälze in meinem Bett und meine, warum hat er das gemacht? Warum mag er mich nicht oder was ist hier passiert? Und ich brauche viel weniger und schon bekomme ich es mit der Angst zu tun und bin verzweifelt. Was passiert, und jetzt etwas größer gefragt an dich, wenn deine Berufung im Kerker endet? Wenn da Verzweiflung ist, wenn sich bei dir Orientierungslosigkeit halt breit macht, wenn ich mich hin und her wälze und mir diese Frage stelle, Gott, was ist eigentlich los? Was tust du dann? Was tue ich dann? Paulus und Silas, da heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und sie stimmten Lobgesänge an. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Hier bricht das erste Mal dieser Text mit meinen Erwartungen, mit meinen Vorstellungen. Es wird uns nicht berichtet, dass die klagen. Es wird uns nicht berichtet, dass sie in Selbstmitleid verfallen. Es wird uns nicht berichtet, dass sie wütend werden, dass sie rumschimpfen, dass sie vielleicht sogar noch aufeinander wütend werden, was ich mir auch vorstellen könnte, dass man sagt, du hast uns doch hierher geführt. Nein, du, nichts davon ist die Rede. Dieser Text bricht mit meinen Erwartungen und mit meinen Selbstverständlichkeiten, was ich mache. Nein, sie loben mitten in der Nacht. Was passiert, wenn deine Berufung im Kerker nicht endet? Was passiert, wenn im Gefängnis, in der Dunkelheit, nicht das Ende ist, sondern sogar noch ein Aufbruch ist? Ein Aufbruch, Gott zu loben, Gott zu singen. Vor diesem Vers her hat eben dieser Sonntag im Kirchenjahr seinen Namen, Kantate singt. Das ist der Kontext, nicht ein Singen, wenn es gut geht, sondern ein Singen in der tiefsten Nacht. Hast du das auch erlebt, dass vielleicht diese tiefsten Krisen nicht das Ende deiner Berufung sind? Dass vielleicht dort etwas aufbricht und ein Gotteslob deutlich wird, ein lautes Singen? Was wäre, wenn das Lobpreis wäre? Ich liebe Lobpreis, wenn ihr ihn hier vorne macht und ich genieße das. Aber ich habe mir vorgestellt, Lobpreis nicht im Gottesdienstraum, schön mobiliert, gut geheizt, sondern Lobpreis in einem Kerker mit nicht gefliest, es tropft überall, es ist kalt und nass. Lobpreis zusammen dann zu stehen und nicht alleine, sondern zusammen Gott zu singen und ihn zu loben. Und das ist die erste Verschiebung, die ich wahrnehme, ein erster Aufbruch mitten im Bruch, den sie erlebt haben. Was ist, wenn deine Berufung nicht endet im Gefängnis? Und dann passiert, oh, jetzt bin ich ein bisschen weit, hier, da muss ich hin. Dann passiert das Ungeheuerliche. Dann das Wunder, auf das ich vielleicht dann auch gewartet habe ein bisschen. Es wird berichtet von einem Erdbeben. Da gab es auf einmal ein starkes Erdbeben und die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Unversehens öffneten sich alle Türen und alle Gefangenen fielen die Fesseln ab. Gott greift ein, er lässt seine Leute nicht im Stich. Paulus und Silas werden freigesetzt. Das ist ein großes Wunder, es ist ganz klar, seine Leute lässt er nicht im Stich. Und was ist meine Erwartung? Jetzt geht's rund. Aufbruch, packt die Sachen los nach draußen. Jetzt geht die Berufung richtig los. Aufbruch in die Freiheit. Bringt euch in Sicherheit, will ich ihnen zurufen und sagen, komm, Paulus und Silas, das ist das, worauf wir gewartet haben. Doch Paulus und Silas bleiben. Paulus und Silas bleiben, sie nutzen ihre neu gewordene Freiheit nicht. Sie bleiben im Gefängnis. Da brechen die Türen auf. Das, worauf man nur wartet, das, worauf ich warte, ein Wunder, Gott zeigt endlich, wie stark und mächtig er ist. Und die bleiben einfach sitzen im Gefängnis. Was ist, wenn deine Berufung nicht im Kerker endet, sondern wenn Gott ein Wunder tut und dich befreit? Was tust du dann? Szenenwechsel. Ganz in der Nähe, in derselben Nacht. Da ist jetzt einer, der gerade nicht Freiheit erlebt, sondern für den es richtig bitter ist. Der Kerkermeister wacht auf, hat das Erdbeben mitbekommen, erfährt, dass die Türen offen stehen und dann rechnet der eins und eins zusammen. Sind die Gefangenen frei, dann geht's mir an den Kragen. Ich habe Sicherheitsverwahrung garantiert, die kann ich nicht halten. Entweder werde ich selber eingesperrt oder was noch wahrscheinlicher ist, die bringen mich um. Der Kerkermeister, der sieht noch eine Option. Der sagt, bevor es mir angetan wird, tue ich es mir selber an. Ich will mich direkt in mein Schwert stürzen, so wird es berichtigt. Da ist ein Mann in Lebensgefahr. Ein Suizidgefährdeter, so muss man es ganz klar benennen. Da ist jemand mitten in seinem Todeskampf. Am Ende seiner Kräfte, ausweglos. Der Mann, der Kontrolle hatte, der die Schlüssel selbst für die hochbewachten Türen hatte in diesem Gefängnis, der die Kontrolle hatte, der mit dicken Seilen Menschen gebunden hatte, dem zerrinnen die eigenen Fäden des Lebens jetzt in der Hand. Der ist am Ende mit seinen Perspektiven. Was passiert, wenn deine Berufung in diesem Kerker sich erfüllt? Was passiert, wenn die Berufung sich erfüllt? Und wieder bricht hier der Text mit meinen Selbstverständlichkeiten. Es geht nicht primär darum, dass Paulus und Silas jetzt einfach nur körperlich, physisch frei sind. Das Wunder ist nicht dazu da, dass Paulus und Silas endlich sagen können, ja, ich gehe los. Sondern es geht um einen unfreien anderen. Die Freiheit öffnet den Blick für einen, der in Not ist, der unfrei ist. Ein Blickwechsel. Dieser Kerkermeister in seiner Not, eine Situation, die auch heute Menschen machen, am Ende zu sein. Suizidgefährdet, lebensmüde, nicht ein noch auswissen. Am Ende sind und sagen, ich habe eigentlich nur noch eine einzige Option. Da endet meine Berufung hier in diesem Gefängnis, da ist alles aus und vorbei. Der Zerbruch eines Lebens. Und dann halt es mit diesem Vers. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Tu dir nichts an. Dieser Ruf durchbricht die Todesspirale des Kerkermeisters. Tu dir nichts ein, halte ein. Wir sind da, wir sind geblieben. Du bist nicht allein. Du brauchst dich hier nicht umbringen. Dieser Ruf des Paulus durchbricht die Ausweglosigkeit, bricht die düsteren Gedanken dieses Menschen, der lebensmüde geworden ist. Was passiert, wenn deine Berufung nicht in einem Kerker endet? Was passiert, wenn sich gerade in diesem Gefängnis, wo du es als letztes erwartet hast, deine Berufung sich erfüllt? Paulus und Silas bleiben trotz ihrer Freiheit in diesem Gefängnis und dann ist das genau der Ort, wo sich ihre Berufung erfüllt. Der makedonische Mann, der im Traum begegnet ist, der zu Paulus ruft und sagt, hey, komm herüber, hilf uns. Dieser Mann steht jetzt vor ihm und wird ihn fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da ist ein Mann, der Hilfe braucht, mitten im Gefängnis, dort, wo man es als letztes erwartet hat. Und Paulus und Silas retten eben nicht ihre eigene Haut, sondern sie bleiben in der Situation, um für den, der sonst keine Rettung hat, da zu sein. Mich fasziniert das, wie Gott diese gesamte Situation, auch mit der Ausweglosigkeit, die ich dort wahrnehme, die ich dort lese nach den ersten Versen, wie Gott diese Situation verändert und wandelt. Wie Gott durchbricht in das Leben dieses Menschen und ihm erstmal zuruft, vielleicht der erste Ruf, der überhaupt erst einhält, bitte tu dir nichts an. Wir sind alle da. Es geht nicht nur um die Rettung von Paulus und Silas, sondern es geht darum, dass genau an diesem Ort ihre Berufung, der Grund, warum sie überhaupt aufgebrochen sind zu ihrer zweiten Missionsreise, der Grund, warum sie losgegangen sind, dass der sich genau hier erfüllt, indem sie für diesen einen Menschen, der ausweglos ist, der sonst nichts hat, zur Hilfe werden dürfen. Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Ich bin hier, sagt Gott, und ich will mit dir noch was machen. In all deinem Zerbruch, in all dem Ende, das du siehst, ist das noch nicht das Ende, sagt Gott zu diesen Menschen. Paulus und Silas, die Gefangenen, die Unterdrückten, die sollen zur Hilfe werden für diesen Kerkermeister. Was für eine krasse Situation. Und dann habe ich nachgedacht, vielleicht ist die zwar nochmal in einer besonderen Art und Weise krass, aber nicht ungewöhnlich. Ich habe nachgedacht an all die Situationen von Mobbing, die ich aus meinem eigenen Leben kenne, die mir erzählt wurden, die du vielleicht aus deinem Leben kennst. Mobbing, das vielleicht lange zurückliegt, aber auch Mobbing, das du selbst gerade erlebst, sei es in der Schule, vielleicht sogar in der Familie oder aber auf dem Arbeitsplatz. Wo eine Person dir wirklich zu so einem Gefängnis wird, die dich einsperrt, die dir deinen Kopf verhext, dein Herz schwer macht. Und wie schön wäre es, vielleicht wie oft hast du es schon gebetet und dir gewünscht, Herr Gott, nimm ihn einfach weg. Ich will raus aus dieser Situation. Ich will gerettet werden. Und wie schön wäre es, wenn Gott das tun würde. Und ich habe mich gefragt, ob das also für mich auf jeden Fall eine Herausforderung ist, wenn ich da an meine Situation zurückdenke, wenn sich in dieser Situation der Befreiung auf einmal einstellt, da ist der Mobber, zeigt sich als der, der gefangen ist. Als der, der in schwerer Not ist. Als der, der eigentlich mit seinem Leben nicht so viel anzufangen weiß. Was wäre, wenn Gott auch ihn erreichen will und ihn aus einer echten Krise herausführen will? Was geschieht, wenn deine Berufung nicht im Kerker endet, sondern wenn es darum geht, dass dieser Kerkermeister, der sonst niemanden hat, dass dem geholfen wird? Und wenn Paulus und Silas gegangen wären und nicht geblieben wären, weiß ich nicht, was mit diesem Mann passiert wäre. Was passiert, wenn in deinen dunklen Stunden auf einmal was passiert und dann bekommst du eine Perspektive? Dann bekommst du den Blick geschärft für einen anderen, der da auch Hilfe braucht und dem du vielleicht zur Hilfe werden kannst. Wie verrückt wäre das denn? Der Kerkermeister ist erschüttert. Das ist nicht das Ende, der ist jetzt nicht happy und gerettet direkt, da geht die Geschichte erst los. Aber dieser Ruf, tu dir nichts an, hat überhaupt erst mal eine Begegnungs-, eine Beziehungsebene eröffnet. Da heißt es dann, jener verlangte nach Licht, er stürzte sich ins Innere und warf sich am ganzen Leib zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Er führte sie ins Freie und sagte, große Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sprachen, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet, du und dein Haus. Der Kerkermeister braucht Licht. Die, die in der Dunkelheit sitzen, die sind auf einmal die, die Licht geben können. Und hier dreht sich jetzt diese gesamte Ordnung, diese gesamte Gefängnisordnung einmal um. Der Kerkermeister braucht Rettung und es bricht aus ihm heraus, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ich brauche Hilfe in meiner Not, in meinem Gefangensein, in dem, dass es am Ende ist mit mir. Was kann ich tun? Ein Mann, der nach Rettung lechzt und der Hilfe braucht. Und diese Antwort, die Paulus und Silas dann da geben, die ist so kurz und prägnant und gleichzeitig so zentral. Glaube an Jesus, den Herrn. Und du und dein Haus werden selig werden. Glaube an Jesus Christus. Und ich musste in der Vorbereitung nochmal denken, na, das ist doch der gleiche Glaube. Das ist der gleiche Glaube an Jesus, der auch Saulus, als er noch Saulus war, widerfahren ist. Saulus selbst war doch eigentlich dieser Kerkermeister, der andere verfolgt hat und umgebracht hat. Er ist ihm doch gar nicht so unähnlich. Und auch ihm ist Jesus begegnet und daraus ist eine Wandlung passiert. Und jetzt darf er diesem Kerkermeister sagen, hey, glaube nur an Jesus. Und es ist viel spannender eigentlich, sich noch anzuschauen, neben dem, was Paulus ihm sagt, was er ihm nicht sagt. Kein moralischer Appell, keine Schimpftirade, keine Beleidigung, sondern schlicht und ergreifend, glaub an Jesus, den Herrn. Und wir lesen danach die Verse und ich muss hier leider etwas abkürzen. Es wäre spannend, jetzt nochmal eine eigene Predigt darüber zu halten, was passiert eigentlich? Was passiert, wenn in diesem Kerker deine Berufung überhaupt erst beginnt? Diese Lebensgeschichte anzuschauen und was sich daraus entwickelt. Der Kerkermeister, und das ist das Erste, der Kerkermeister, der zuvor Wunden zugefügt hat, der wird jetzt zum Heiler. Wir können diese Glaubenswerdung nachvollziehen. Und es ist ganz interessant, dass uns kein Bekehrungserlebnis berichtet wird. Also nicht, was er jetzt konkret gesagt hat, wie hat er jetzt gebetet. Übrigens im Neuen Testament haben wir das fast nirgendwo. Wir haben nirgendwo ein klassisches, wie wir es vielleicht uns vorstellen, Bekehrungserlebnis. Aber umso besser oder umso spannender finde ich, was wir haben, nämlich was passiert. Wir sehen nicht direkt, wie dieser Mensch zum Glauben kommt, aber wir sehen die ersten Auswirkungen seines Glaubens. Und das ist das, was mich fasziniert. Der Glaube an Jesus Christus, der verändert. Und er verändert, und das finde ich so faszinierend, der die Füße in den Pflock gesetzt hat, der bewegungsunfähig gemacht hat, der geht auf die Knie und wäscht die Füße. Glaube an Jesus orientiert sich an dem, was Jesus vorgetan hat. Jesus hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Und nun tut es der Kerkermeister und wird vom Schänder zu einem, der heilt und hilft. Er lässt sich taufen mit seinem Haus. Auch das wäre noch ein Punkt. Ein Aspekt ist mir jetzt noch wichtig geworden, den ich weitergeben will. Er lädt zu einem Fest ein. Der Kerkermeister lädt die Gefangenen ein. Sie setzen sich hin mit seinem ganzen Haus und sie essen zusammen. Auch das ist natürlich ein Bild für das Abendmahl, für die vielen Gastmähler, die Jesus gehalten hat. Der Kerkermeister wird zu einem, der einlädt an seinem Tisch und sie feiern ein großes Fest. Das ist das, wie der Glaube an Jesus diesen Menschen verändert. Was ist, wenn in diesem Kerker deine Berufung beginnt und neu aufbricht? Dieser Bibeltext, und damit komme ich zum Abschluss, der bewegt mich, der fordert mich heraus. Er verschiebt die Perspektiven, die ich habe, die Selbstverständlichkeiten, die ich habe, werden irritiert. Und doch nochmal will ich am Ende diese Frage von Anfang in den Fokus rücken. Was passiert, wenn deine Berufung im Kerker endet? Der Text antwortet in dreifacher Hinsicht. Indem er den Fokus verschiebt in dieser Frage, indem er fragt, was geschieht, wenn deine Berufung nicht endet? Weil da andere Menschen sind, mit denen du zusammen Gott loben kannst. Gerade in den dunkelsten, angefochtesten Stunden, da sitzt noch ein anderer mit dir. Und obwohl du es nicht für möglich gehalten hast, vielleicht sagt er, hey komm, wollen wir Gott loben? Was wäre, wenn deine Berufung in der Dunkelheit nicht endet, sondern du gemeinsam den Kerker erfüllst mit dem Lobgesang für Gott? Was passiert, wenn deine Berufung sich im Keller erfüllt? Deine Erwartungen übertrifft, du hast nichts mehr erwartet und dann passiert etwas und du darfst bleiben. Und du darfst deinen Blick zu einem anderen, zu einem unfreien anderen wenden, der deine Hilfe braucht. Wem kannst du in deinem Leben zurufen und einfach nur sagen, hey, tu dir nichts an, ich bin da. Tu dir nichts an, ich bin da. Und was geschieht, wenn im Kerker deine Berufung aufbricht, neu wird, entsteht. Wenn dort ein Neuanfang möglich ist und sich durch den Glauben an Jesus einiges verändert. Und sollte es trotzdem sein, dass du am Ende sagst, was passiert eigentlich, wenn meine Berufung im Kerker endet? Wenn das doch letztens die Frage ist, die dich gerade umtreibt, dann will ich dir sagen, dann gilt es, das Wesentliche neu in den Fokus zu nehmen. Glaube an Jesus, den Herrn. Wenn deine Berufung im Kerker endet, dann gilt es deutlich zu machen, deine Berufung ist nicht dort, wo deine Situation gut ist. Deine Berufung entscheidet sich nicht daran, wie es dir letzten Endes geht. Deine Berufung hängt nicht an dir und deinem Empfinden und deinen Umständen, sondern deine Berufung hängt an einem Gott, der deine Ohnmacht nimmt, der deine kleine Kraft gebraucht und sagt, bleibe hier und ruf es zu. Amen.